Herzlich willkommen. Sie hören Kontrafunk aktuell und wir haben Mittwoch, den 1. Oktober 2025. Deutschland hat, man muss es so sagen, wieder einmal Finanzlöcher entdeckt und es wird weitere Milliarden mehr Schulden machen müssen. Wie das Ganze überhaupt zustande gekommen ist und wie diese Löcher gestopft werden können, das verrät der Wirtschaftswissenschaftler Professor Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Muss eine Frau den Beitrag von 18,36 Euro für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bezahlen oder nicht? Eine Frau hatte anonym dagegen geklagt und heute beginnt die mündliche Verhandlung. Ihr Anwalt Carlos Gebauer spricht mit uns über die Bedeutung des Prozesses. Die Politologin Ulrike Garreau hat im Prozess gegen die Plagiatsvorwürfe gegen sie am Landesarbeitsgericht verloren. Über dieses Urteil und die Folgen sprechen wir mit ihr persönlich. Und Martina Binnig kommentiert die wundersame Wandlung eines Klimabegriffs. Ich bin Gernot Stanowski. Sie hören Kontrafunk aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Wir erinnern uns, die Koalition aus der Ampel ist deswegen zerbrochen, weil die FDP sich geweigert hatte, die Schuldenbremse aufzulösen. Dann kam eine schwarz-rote Koalition, Links und Schulden waren angeblich vorbei und das allererste, was der neue Bundeskanzler Friedrich Merz eingeführt hat, war, dass es kein Schuldenlimit gibt, ganz besonders nicht für Infrastruktur und Rüstung. Damals haben alle schon gesagt, jetzt brechen alle Dämme, wo soll das enden? Und all die Warner von damals scheinen so ein bisschen bestätigt zu sein, denn der Schuldenberg, der wird wahrscheinlich noch größer und ausufernder, als man sich das bisher vorgestellt hat. Wie das Ganze zustande kommt, wie die Löcher gestopft werden können und was das politisch und ökonomisch für unser Land bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit dem Wirtschaftswissenschaftler Professor Stefan Kotz. Er ist Konjunkturchef des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft. Herzlich willkommen hier bei Kontrafunk aktuell.
Hallo, ich grüße Sie.
Zunächst mal, wie ist das überhaupt herausgekommen, dass jetzt doch noch mehr Geld fehlt als eigentlich erwartet?
Ja, es ergibt sich daraus, dass in der Haushaltsplanung des Bundes eben immer noch ungedeckte Rechnungen dabei sind. Das sind dann diese ominösen globalen Mehreinnahmen oder Minderausgaben, die man in den Haushalt reinschreiben muss. Und dahinter steht einfach, dass noch nicht entschieden ist, was konkret gekürzt werden soll bei den Ausgaben, sondern nur das insgesamt gekürzt werden muss.
Und von wie viel Geld sprechen wir insgesamt?
Also im Frühjahr sprach man da noch so um die 37 Milliarden. Das ist mittlerweile etwas geschrumpft, weil die Steuererwartungen zwischenzeitlich angehoben worden sind. Das könnte diesen Fehlbetrag nochmal etwa so um die Hälfte reduzieren. Dann sind wir so bei roundabout 20 Milliarden. Und wenn man davon etwa nochmal 10 Milliarden abzieht, dann ist man in den normalen Bereichen der Unschärfe der Haushaltsplanung. Es fließen ja auch nicht immer lupenrein alle Gelder ab, die eingestellt sind. Gerade bei unseren Genehmigungsverfahren dauert das zum Teil recht lange, bis der Staat sein Geld dann überhaupt ausgeben kann. Und so einen einstelligen Betrag von globalen Minderausgaben, den hat bislang jeder Finanzminister noch bewältigt. Das heißt, wir sprechen so in etwa über 10 Milliarden Euro, die dann eben noch gekürzt werden müssen.
Und wie sind diese Schulden oder wie ist dieses Defizit entstanden? Oder hat man einfach falsch gerechnet?
Das Hauptproblem ist, dass unsere Wachstumskräfte immer weiter alarmen. Und deshalb kann man das Problem eben auch nicht mit immer mehr Schulden lösen. Im Gegenteil, die höhere Schuldenlast wird ja in Zukunft dann nichts anderes bedeuten, dass auch die Steuerlast erhöht werden muss, um nämlich diese Schulden zu bedienen. Und damit wird der Standort insgesamt weniger attraktiv. Jeder, der also demnächst in Deutschland investieren will, der weiß, dass man aus dem, was dort erwirtschaftet wird, einen größeren Betrag abzweigen muss, um eben dann die staatliche Schuldenlast tragen zu können. Und das macht den Standort für sich genommen erstmal weniger attraktiv, insbesondere dann, wenn man gleichzeitig Reformen liegen lässt, die dringend notwendig sind, um insbesondere den Sozialstaat tragfähig zu halten, weil dann wird ein immer größerer Teil der Steuereinnahmen gebraucht werden, um Löcher im Sozialstaat Sozialsystems zu stopfen. Und hier braucht es dringend Reformen. Solange die nicht erfolgen, bleibt die Wachstumsschwäche und es führt dann dazu, dass wir uns zunehmend um einen kaum noch wachsenden Kuchen streiten und damit nehmen die Verteilungskonflikte immer weiter zu.
Lassen Sie uns generell mal über Schulden reden. Wenn ich als Privatperson Schulden bei der Bank habe, ist das sehr bedrückend für mich. Wenn ein Staat Schulden aufnimmt, wird von fast keiner Seite auch nur mit der Wimper gezuckt, so scheint es. Warum bin ich so nervös und der Staat ist so cool und abgeklärt? Oder kommt es einfach darauf an, wofür ich die Schulden dann, also die aufgenommenen Kredite, verwende? Weil eigentlich will ich ja, wenn ich Schulden aufnehme, da wieder was Gutes draus machen.
Sie haben die Antwort im Prinzip schon gegeben. Es kommt zentral darauf an, wofür man sie verwendet. Allerdings, und das will ich noch ein bisschen weiter ausführen, muss man sich vorab noch die Frage stellen, ob der Staat überhaupt in den Bereichen, wo er die Schulden aufnimmt, überhaupt zuständig sein sollte. Das wichtigste Argument läuft ja derzeit über die Sanierung der Infrastruktur. Die ist unbestritten notwendig. Man kann sich aber die Frage vorlegen, muss das alles über die öffentlichen Haushalte laufen oder wäre es nicht viel besser in entsprechenden Bereitstellungsgesellschaften aufgehoben, etwa für das Fernstraßennetz, für die Eisenbahninfrastruktur und so weiter. Und diese Bereiche sollten sich dann aus Nutzerentgelten finanzieren. Dann wären sie auch eigenständig kapitalmarktfähig. Und wir hätten nicht Jahr für Jahr dieses Gerangel um öffentliche Gelder, die dann verwendet werden. Der aktuelle Streit zwischen Finanzministerium und Verkehrsministerium ist das beste Argument dafür, dass eine solche Entpolitisierung der Infrastrukturbereitstellung uns einen großen Vorteil bietet, weil dann entscheiden eben die Nutzer darüber, wie hoch und wo letztendlich Gelder eingesetzt werden für die Infrastrukturbereitstellung. Ob es dann Neubau ist, ob es Sanierung ist, all das können diese Betreiber dann viel besser beurteilen, als es jetzt diese doch recht starren Haushaltsregeln ermöglichen. Also da müsste man vorher noch die Frage stellen, ist der Staat überhaupt zuständig? Ansonsten gilt natürlich, und das ist mir auch wichtig, dass wir den Staat nicht vergleichen können mit einer privatwirtschaftlichen Person. Das sind ganz andere Dimensionen. Ich kann es Ihnen gerne mal an verschiedenen Kriterien festmachen, warum auch diese berühmte schwäbische Hausfrau eben nun wirklich kein Role Model ist für die Finanzpolitik. Sie wird ja mittlerweile sowohl von Befürwortern wie von Gegnern der Schuldenbremse in Anspruch genommen und beide liegen damit falsch, denn eine Privatperson kann eben keine Abgaben erheben. Dieses Privileg hat aber der Staat. Er kann sich über Zwangsabgaben finanzieren. Das kann kein Privater. Und deshalb gibt es eben immer die Alternative, statt Schulden aufzunehmen, entweder die Ausgaben zu kürzen, also Aufgabenkritik zu üben beim Staat, oder eben dann auch Abgaben zu erheben. Denn Staatsverschuldung dient ja im Wesentlichen der Konfliktvermeidung. Wir können uns also heute mehrheitlich im Parlament darüber verständigen, wofür Geld ausgegeben werden soll, aber wir können uns leider nicht darüber verständigen, wer es konkret bezahlen soll. Hier kommt jetzt die Staatsverschuldung ins Spiel, dass man sagt, wir nehmen einfach Kredite auf und wer das am Ende des Tages faktisch bezahlen soll, diesen Konflikt überlassen wir einfach den nachfolgenden Legislaturperioden. Und das ist eben auf Dauer keine günstige Konstellation, weil dann dieses Konfliktpotenzial immer größer wird, zumal in einer alternden Gesellschaft, wo wir eine schrumpfende Zahl von Erwerbstätigen haben werden in den nächsten Jahren, die dann eben eine immer größere Zahl von nicht mehr Erwerbstätigen unterhalten müssen.
Das mit den Schulden haben Sie jetzt erklärt. Schulden und Phrasen von Politikern haben etwas gemeinsam. Beide sollen nämlich Zeit erkaufen. Jetzt hat Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD eine Phrase gesagt, nämlich er möchte strikten Konsolidierungskurs. Was heißt das denn?
Also derzeit sehen wir natürlich von Konsolidierung überhaupt gar nichts. Im Gegenteil, ein erheblicher Teil der zusätzlichen Kreditaufnahmemöglichkeiten, die man sich jetzt mit der geänderten Finanzverfassung verschafft hat, dient im Wesentlichen dem Zweck, die Konsolidierung, die unter der alten Schuldenbremse jetzt schon greifen müsste, noch ein paar Jahre in die Zukunft zu verschieben. Also von daher, ja, es gibt weiterhin Konsolidierungsbedarf, aber er wird sogar durch diese zusätzliche Verschuldungsmöglichkeit jetzt noch hinausgezögert. Und das Problem wird dadurch ja nicht kleiner, sondern größer. Von daher, ja, erfreulich, dass der Finanzminister erkannt hat, dass es weiterhin Konsolidierungsbedarf gibt, aber ihn einfach in die Zukunft zu verschieben, wäre nicht die Lösung gewesen, mit der man dem Problem am besten beikommt.
Den Sozialstaat, den man zurückfahren sollte, den haben Sie schon angesprochen. Was kann man aber sonst noch machen? Irgendwelche grünen Subventionen streichen oder in der Energiepolitik wieder einen anderen Weg einschlagen?
Also die grundlegende Strategie muss darin bestehen, die Wachstumskräfte im Land zu stärken, also standortstärkende Reformen anzugehen. Und da geht es auch gar nicht darum, den Sozialstaat zusammenzukürzen, sondern ihn so aufzustellen, dass er wieder ein aktivierender Sozialstaat ist, dass er also insbesondere in den unteren Einkommensbereichen den Menschen nicht die Arbeitsanreize nimmt, sondern ihnen hilft, wieder selber auf eigenen Beinen zu stehen. Daneben gibt es dann aber auch Dinge, wo es tatsächlich ums Kürzen geht. Also alles, was wir im Kontext der Rentenreformen diskutieren, ist de facto eine Rentenkürzung. Aber die steht auch nur deshalb an, weil wir in den vergangenen Jahrzehnten eine erhebliche Rentenerhöhung gesehen haben, die man daran ablesen kann, wie viele Jahre muss man erwerbstätig sein, um sich ein Ruhestandsjahr erarbeitet zu haben. Zu Zeiten der Einführung der gesetzlichen Rentenversicherung waren das 4 Jahre für ein Ruhestandsjahr. Mittlerweile sind es nur noch 2 erwerbstätigen Jahre für ein Ruhestandsjahr. Das ist einfach in eine Unwucht gekommen und die ist auf Dauer nicht mehr finanzierbar. Deshalb wird man hier am Renteneintrittsalter etwas tun müssen, also am gesetzlichen Renteneintrittsalter, mit aller Flexibilität, die man dazu immer gewähren sollte. Es bleibt aber de facto eine Rentenkürzung. Und ansonsten muss man auf der gesamten Klaviatur der Angebotspolitik spielen. Sie haben die Energiepolitik schon angesprochen. Es ist überhaupt gar keine Lösung für bestimmte Energieverbraucher, jetzt bestimmte Komponenten der Energiekosten runter zu subventionieren. Das müssen ja andere Teile der Volkswirtschaft dann durch höhere Steuern früher oder später aufbringen. Das ist nur ein Verschieben der Probleme. Wir müssen dazu kommen, dass Energieproduktion hier im Land wieder international zu wettbewerbsfähigen Kosten möglich ist. Und im Bereich der Infrastruktur hatte ich schon gesagt, weniger Staat, mehr Nutzerfinanzierung, das würde helfen. Wir brauchen im Bereich der Deregulierung meines Erachtens einen durchgreifend anderen Ansatz. Die vielen Berichtspflichten, die es gibt, beschäftigen unnötig Menschen in der Bürokratie und machen zudem Investitionsentscheidungen schwieriger, verzögern das alles, binden knappe Arbeitskapazität. Zeit ist tatsächlich Geld und je länger solche Investitionsprojekte brauchen, um überhaupt genehmigt zu werden, desto unattraktiver sind sie auch. All das sind Bereiche, an denen wir jetzt ansetzen müssen. Und wenn ein solcher Reformansatz, also eine Politik, die wieder stärker auf die Marktkräfte setzt, statt immer wieder gegen die Marktkräfte zu spielen, wenn das erkennbar würde als durchgehende Handschrift der Regierungspolitik, dann und auch nur dann wird sicherlich auch das Investorenvertrauen wieder zurückkehren.
Sie haben keine Glaskugel, aber Sie sprechen da ziemlich im Konjunktiv, wenn Sie sagen würde, wenn die Regierung das tun würde. Ihrer Erfahrung nach und all Ihrer Beobachtung nach, wie die Regierung sich bisher verhalten hat, auch in dem Wechselspiel zwischen denjenigen, die dem Markt eher den Vorschub geben möchten und denjenigen, die den Staat eher den Vorschub geben möchten, was glauben Sie denn, was passiert? Was ist Ihre dunkle oder heitere Vorahnung?
Ich bin skeptisch und zwar all das, was wir jetzt auch diskutiert haben, da leiden wir ja nicht unter einem Erkenntnisproblem, sondern unter einem Problem, dass das, was längst als Problemdiagnose vorliegt, nicht in politisches Handeln umgesetzt wird. Und es ist schon bezeichnend, dass eine neu ins Amt gekommene Bundesregierung, die ja mit viel Vertrauensvorschuss ausgestattet war, Stichwort Wirtschaftswende, Politikwende insgesamt, dass sie jetzt eben schon monatelang verplempert hat, ohne ernsthaft über Reformen nachzudenken. Und dort, wo Reformvorschläge gemacht werden, ist das einzige Signal, was man vernehmen kann, das Signal der Uneinigkeit. Also dass das, was der eine will, der andere nicht akzeptiert und umgekehrt. Von daher wäre ich jetzt positiv überrascht, wenn diese Regierung noch in den von mir skizzierten Reformmodus umschalten kann.
Und Reformen, das weiß man ja auch, müssen, gerade wenn man in so einer prekären wirtschaftlichen Situation ist, recht schnell kommen wahrscheinlich, oder?
Exakt. Das wundert mich am allermeisten, denn es wäre eben auch im Interesse, selbst wenn man rein parteipolitisch denkt, was dient meinem parteipolitischen Erfolg am meisten, dann müsste man jetzt allseits erkennen, dass wir diese Reformen brauchen. Wir kommen um diese Reformen nicht herum. Je länger wir sie vor uns herschieben, desto prekärer wird die gesamte Situation. Das wird kein Wähler nach 4 Jahren dann gutieren. Sondern wenn man Reformen macht, muss man die ganz am Anfang der Legislaturperiode in Gang setzen. Denn dann hat man genügend Zeit, dass sich auch die ersten Reformerfolge zeigen. Man wird jetzt einigen, und zwar auch gewichtigen Interessensgruppen, auf die Füße treten müssen. Wenn man aber allen auf die Füße tritt, dann kann am ehesten auch der Eindruck entstehen, dass es insgesamt fair zugeht und dass das Notwendige gemacht wird. Und dass man sich jetzt, ich glaube, wir sind mittlerweile bei einem ganzen Dutzend an Reformkommissionen angelangt, sich erstmal weitere Zeit damit verschafft, Kommissionen zu beauftragen. Das bringt keine Zeit, sondern das kostet Zeit. Denn zur Mitte der Legislaturperiode dann mit beispielsweise einer Rentenreform in die Debatte zu gehen, das halte ich politisch für extrem unwahrscheinlich, sodass wir dann möglicherweise 4 Jahre Reformstillstand erleben, wo kaum etwas Grundlegendes geändert wird. Und in der Zwischenzeit sind die Probleme immer größer geworden.
Sagt Wirtschaftswissenschaftler Professor Stefan Kotz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft. Und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch.
Sehr gerne.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Eine Intendantin, die sich Bonuszahlungen gegönnt hat, eine konservative Journalistin, die von Kollegen wegen ihrer Arbeit gemobbt wird und tendenziöse Berichterstattung mit Schlagseite in eine politische Richtung, fehlende Distanz vor allem zu linken Parteien. Die Liste der Kritikpunkte am öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist noch viel länger. Die Folge ist, immer mehr Menschen ärgern sich, wenn sie dafür auch noch 18,36 Euro monatlich zahlen müssen. Und dagegen hat eine Frau aus Rosenheim jetzt geklagt. Sie hat ein generelles strukturelles Versagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerügt. Insbesondere stört sie die mangelnde Programm- und Meinungsvielfalt. Ihr Antrag lautet deswegen, sie will von der Zahlung des Beitrages entbunden werden. Über den Prozess spreche ich jetzt mit Carlos Gebauer. Er ist zweiter Anwalt auf der Klägerseite. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Bevor wir jetzt in den eigentlichen Prozess einsteigen, lassen Sie uns bitte nochmal klären, denn das wird vielleicht noch wichtig, was es mit diesem Beitrag und dieser Beitragszahlung eigentlich auf sich hat und wie man eigentlich von vornherein immer begründen kann, dass man deswegen vor Gericht zieht.
Wir bezahlen seit dem Jahr 2013 keine Gebühr mehr für den öffentlichen Rundfunk, sondern wir bezahlen einen Beitrag. Den Beitrag bezahlen wir für die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Rundfunkdienstleistungen. Der Beitrag ist insofern eine typische verwaltungsrechtliche Konstellation, wie wir es beispielsweise auch vom Krankenversicherungsbeitrag kennen. Da bezahlt man auch den Beitrag für den Fall, dass man nicht krank wird und keinen Arzt in Anspruch nimmt. Wenn ich aber im gesetzlichen Krankenversicherungswesen nicht die Leistung bekomme, die angemessen und notwendig ist, dann kann ich dort klagen, so wie überall, wo Beiträge gezahlt werden und die Leistung unzulänglich ist. Und es ist kein Grund dafür ersichtlich, warum das beim Rundfunkbeitrag anders sein soll. Der Bürger muss das Recht haben, seinen Anspruch auf ordnungsgemäße Leistung gerichtlich einklagen zu können.
Und jetzt steigen wir direkt in den Prozess ein. Der läuft schon eine Weile. Und um da den Überblick zu behalten, bitte zeichnen Sie einmal nach, was bisher passiert ist und auf welchem Stand wir sind.
In aller Kürze zusammengefasst lässt sich Folgendes sagen. Die Klägerin hat, wie viele, viele andere Rundfunkbeitragspflichtige auch, sich geärgert über die fehlende Vielfalt und Ausgeglichenheit und Objektivität des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes. Sie wohnt im örtlichen Einzugsbereich des Bayerischen Rundfunks. Deswegen hat sie bei dem zuständigen Verwaltungsgericht in München Klage erhoben, mit dem Begehren auszusprechen, dass sie befreit werde von der Verpflichtung, den Beitrag zu bezahlen, weil sie knapp gesagt die Auffassung vertreten hat, wenn ihr Rundfunksender nicht das liefert, wozu ihr nach dem Rundfunkstaatsvertrag bzw. Medienstaatsvertrag verpflichtet seid, dann bin ich auch nicht verpflichtet, den Beitrag dafür zu bezahlen. Und das Verwaltungsgericht München hat dann genau das getan, was Verwaltungsgerichte in ständiger Rechtsprechung seit langem immer wieder tun. Sie haben gesagt, wem das hier nicht gefällt, der kann eine Programmbeschwerde bei seinem Sender anbringen und das nimmt dann dort seinen internen Lauf. Aber wir Verwaltungsgerichte haben damit nichts zu tun. Mit dieser Ausgangsentscheidung war sie nicht einverstanden. Sie ist dann in Berufung gegangen. In Bayern ist das kein Oberverwaltungsgericht, sondern in Bayern ist das der Bayerische Verwaltungsgerichtshof, der sich in zweiter Instanz dann damit auseinanderzusetzen hatte. Und der hat wenig erstaunlich genau das getan, was in den Berufungsinstanzen unserer Verwaltungsgerichte auch immer wieder getan worden ist seit vielen Jahren. Er hat die Berufung zurückgewiesen und er hat überdies gesagt, auch das üblich, er lässt die Revision zum Bundesverwaltungsgericht nicht zu, weil die Rechtsfrage ja schon geklärt sei. Das wisse man ja schon längst. Man ist verpflichtet, Beiträge zu bezahlen, aber man hat kein Recht, gegen mangelhafte Leistungen der Sender ein Gericht anzurufen. Und nun ist etwas ganz, ganz Spannendes in just diesem einen Verfahren passiert, nämlich in einer zeitlichen Koinzidenz, geradezu parallel, hat das Bundesverfassungsgericht in einem völlig anderen Verfahren im Oktober 2013 einen Beschluss veröffentlicht. Und in diesem Beschluss ist von dem Gericht ausgesprochen worden, dass in dem dortigen Einzelfall zwar der Verfassungsverstoß nicht festgestellt werden könne, aber in einer Nebenbemerkung hat das Bundesverfassungsgericht dort ausgesprochen, dass es Aufgabe der Verwaltungsgerichte sei, nun mal Kriterien zu entwickeln, anhand derer man überprüfen könne, ob denn tatsächlich eine Rundfunkanstalt ihren gesetzlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen sei oder nicht.
Das bedeutet letztendlich, unwillig, aber doch machen die Verwaltungsgerichte jetzt ihre Arbeit und folgen dem Wink des Verfassungsgerichtes, das sagt, das müsst ihr jetzt klären und zwar quasi im scharfen Schuss. Während einer Verhandlung muss ich das neue Recht jetzt hier sozusagen rausschälen oder wie kann ich das verstehen?
So ungefähr muss man sich das vorstellen. Wenn also das Bundesverfassungsgericht einen solchen Hinweis erteilt, im Juristensprech sind solche Hinweise gerne auch eine sogenannte Segelanweisung, dann müssen sich die anderen Gerichte dann mit der Frage auseinandersetzen, inwieweit halten wir das auch innerhalb unserer richterlichen Unabhängigkeit für plausibel und inwieweit bildet sich das Recht an dieser Stelle fort. Und nachdem das Bundesverfassungsgericht im Oktober 2023 das ausgesprochen hatte, hat sich auch der Nordrhein-Westfälische Verfassungsgerichtshof dieser Rechtsprechung angeschlossen. Auch da ist dann im April 2024 ein Beschluss ergangen, in dem es heißt, macht euch mal Gedanken zu diesem Thema. Da gibt es Fortentwicklungs- und Modifikationsbedarf. Und das hat dann augenscheinlich dem Bundesverwaltungsgericht Anlass gegeben, in dem Fall der bayerischen Klägerin zu sagen, wir lassen hier die Revision zu auf eine entsprechende Nichtzulassungsbeschwerde hin und hat das Verfahren an sich gezogen. Und nun haben wir das Operationsfeld freigelegt. Das Bundesverwaltungsgericht wird sich also jetzt in mündlicher Verhandlung am 1. Oktober öffentlich mit der Frage auseinandersetzen, liefert der öffentlich-rechtliche Rundfunk das, wozu er medienstaatsvertraglich verpflichtet ist? Und wenn nein, welche Klagebefugnisse hat ein Beitragsverpflichteter?
Jetzt haben wir eine Abweisung in der ersten und zweiten Instanz. Jetzt sind wir vom Bundesverwaltungsgericht. Die Frage ist, warum wird diese Verhandlung jetzt trotz der beiden Abweisungen vor dem Verwaltungsgericht wieder zugelassen? Also was erhofft man sich davon?
Das Bundesverwaltungsgericht steht nach diesen Hinweisen der beiden Verfassungsgerichte in der Zwangslage, sich mit diesem Thema auseinandersetzen zu müssen, weil natürlich die virulente Gefahr besteht, dass nun irgendwelche Verwaltungsrichter oder auch Oberverwaltungsrichter in der weiteren Rechtsprechung Ideen entwickeln, nach welchen Kriterien man die ordnungsgemäße Leistungserbringung der Sender überprüft. Und da droht sozusagen ein Wildwuchs im Gefolge der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Und um diesen Wildwuchs rechtzeitig zu verhindern und ihn zu kanalisieren, sagt man dann als höchstrichterliche Instanz, ich setze mich mal ganz schnell damit auseinander und mache hier eine Leitrechtsprechung, an der sich dann alle anderen entlanghangeln können. So ungefähr muss man sich das vorstellen.
Wenn Ihre Mandantin heute jetzt den Prozess gewinnt, welche Folgen hätte das für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Die Gestaltungsspielräume des Bundesverwaltungsgerichtes in einem solchen Verfahren sind sehr, sehr groß und sehr, sehr weit. Sie erinnern sich, vor 3 Jahren hat just derselbe Senat des Bundesverwaltungsgerichtes, der für Rundfunkangelegenheiten zuständig ist, schon einmal ausgesprochen, dass alle Rundfunksatzungen aller deutschen Rundfunkanstalten rechtswidrig waren. Und er hat kraft Richterrechts bestimmt, dass das aber keine Rolle spiele, sondern dass die rechtswidrigen Satzungen weiter gültig seien, mit der bloßen Auflage, dass die Sender sich sehr, sehr schnell jetzt eine neue Satzung geben müssen, was sie dann auch getan haben. Das zeigt, und deswegen sage ich es, welchen großen Gestaltungsspielraum ein Bundesverwaltungsgericht in solchen Konstellationen hat. Im von mir vorgestellten Idealfall würde das Bundesverwaltungsgericht etwas aussprechen, was wir aus dem Zivilrecht die Wechselbezüglichkeit zwischen Leistung und Gegenleistung nennen, nämlich wenn der Rundfunksender nicht anständig arbeitet, dann bekommt er dafür auch kein Geld. Das ist das vertragsrechtliche Synalagma, die Wechselbezüglichkeit von Leistung und Gegenleistung. Das wäre sozusagen das Optimum. Ich rechne nicht damit, dass das Bundesverwaltungsgericht sich traut, das so auszusprechen, weil dann natürlich sehr viel Arbeit auf alle Beteiligten zukäme, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wann ist die Leistung ordnungsgemäß erbracht. Das ist beim Rundfunk eine große Leistung, eine große Schwierigkeit. Aber wenn man von dort jetzt mal heruntergeht, würde ich unter realistischen Gesichtspunkten persönlich sehr, sehr bevorzugen, zu sagen, wir schaffen die Rundfunkräte als die letztinstanzliche interne Überprüfungsinstanz der Rundfunksachen ab und machen ein ganz normales, aus dem Verwaltungsrecht im Allgemeinen bekanntes Verwaltungsstreitverfahren draus. Ich kann als Beitragszahler, wenn ich mit der Leistung nicht zufrieden bin, Widerspruch dagegen einlegen. Ich bekomme einen Widerspruchsbescheid und gegen den kann ich dann klagen. Und auf die Weise würde ein formal ordnungsgemäßes Verfahren implementiert, mit dem dann auch die Rundfunksender einer gerichtlichen Kontrolle unterliegen. Es ist schlicht ein Skandal, und ich benutze dieses Wort sehr bewusst. Es ist schlicht ein Skandal, dass wir Artikel 19 Absatz 4 unseres Grundgesetzes, nämlich das Recht jedes Bürgers, öffentlich-rechtliche Arbeiten bei Gerichten auf ihre Ordnungsmäßigkeit überprüfen zu können, faktisch im Rundfunkrecht außer Kraft gesetzt haben durch ungeschriebenes Verfassungsgewohnheitsrecht. Dieser Zustand muss beendet werden. Das steht für mich persönlich im Kern.
Gesetzt den Fall, Ihre Mandantin verliert diesen Prozess. Was hätte sie denn oder was hätten andere Kritiker des öffentlich-rechtlichen Beitrags dennoch gewonnen?
Recht bildet sich innerhalb einer Gemeinschaft durch Vereinbarung. Wir alle finden Dinge akzeptabel und andere Dinge nicht akzeptabel. Und nur das, was akzeptabel ist, kann sich auf Dauer als Recht, als eine Sollensordnung durchsetzen. Und für den Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht tatsächlich sagen sollte, wir schreiben alles sofort oder nahezu identisch sofort, wie es sich in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat, für diesen Fall rechne ich damit, dass der große Rechtfertigungs- und Legitimationsdruck aus der öffentlichen Debatte gegen die öffentlich-rechtlichen Sender noch erheblich gesteigert werden wird. Was wir brauchen, ist ein ordnungsgemäßes rechtliches Ventil, um all die Fragen, die sich in den letzten Jahrzehnten aufgehäuft haben und die nicht beantwortet worden sind, in geordneten Verfahren einer Lösung zuzuführen. Das muss den öffentlichen Diskurs dann befruchten.
Was wird das für Folgen für den Kampf um die Beitragszahlung, aber auch für den Kampf um eine ÖRR-Reform haben?
Also wenn sich nichts ändern würde nun, dann würden noch weitere Millionen von Beitragszahlern in den Widerstand gehen und sich gegen dieses System wehren. Und dann ist das Ganze zum Schluss politisch nicht mehr zu halten. Wir bekommen also entweder durch eine Rechtsprechung jetzt eine neue Entwicklung oder, wenn die Rechtsprechung sich dem erneut entzieht, auf dem politischen Feld neue Debatten. So wie es bislang läuft, kann es nicht weitergehen. Dafür ist zu viel Druck im Kessel.
Und wenn der Prozess verloren gehen sollte für Ihre Mandantin, welche Möglichkeiten bleiben Beitragszahlern dann doch noch?
Beitragszahlern bleiben sehr, sehr viele Möglichkeiten und insbesondere bleibt dieser Klägerin eine weitere Möglichkeit, denn sie kann das Bundesverfassungsgericht anrufen und das Bundesverfassungsgericht steht dann in der Situation, sich mit seiner eigenen Rechtsprechung vom Oktober 23 auseinandersetzen zu müssen. Und im Übrigen, darüber wölbt sich auch noch ein europäisches Konstrukt, wenn nämlich festgestellt werden würde, vom Bundesverfassungsgericht oder auch vom Bundesverwaltungsgericht, dass die Sender ihrem Auftrag nicht ordnungsgemäß entsprechen und nachkommen, dann wäre europarechtlich die Frage zu beantworten, ob denn überhaupt das Ganze nicht eine unzulässige Subvention nach Europarecht ist, dass man diese Sender finanziert. Dann kommen wir in völlig andere Sphären.
Sagt Carlos A. Gebauer, er ist zweiter Anwalt auf Klägerseite. Um 10 Uhr beginnt heute die mündliche Verhandlung und wenn Sie die neueste Entwicklung zu dem Fall bei uns live im Programm verfolgen möchten, heute Abend sprechen wir unter anderem über diesen Prozess in unserer Premierenausgabe unseres neuen Live-Formats 1820. Unter anderem diskutieren wir mit dem Journalisten Alexander Teske über das Thema. Herr Gebauer, herzlichen Dank für Ihre Ausführungen und für Ihre Zeit.
Ich danke. Alles Gute.
Sie hören Kontrafunk aktuell am Mittwoch. Sie war eine der Galionsfiguren in der Corona-Zeit, wenn es darum ging, gegen die Corona-Maßnahmen aufzustehen. Und sie war auch eine lautstarke Kritikerin des Ukraine-Krieges und setzte sich für Friedensverhandlungen ein. Politologin Ulrike Gero. Gestern war die Urteilsverkündung in ihrem Kündigungsstreit mit der Universität Bonn. Die Uni hatte ihr 2023 wegen Plagiatsvorwürfen gekündigt. Gero hat dagegen bis zum Landesarbeitsgericht geklagt und hat jetzt nicht Recht bekommen. Über ihren Fall, wie sie den Prozess erlebt hat und wie es jetzt für sie weitergeht, darüber sprechen wir jetzt mit ihr. Guten Tag, Frau Gero.
Hallo, ich freue mich.
Sie waren bis vor 2,5 Jahren Professorin für Europapolitik an der Universität Bonn. Dann kam es zu den Plagiatsvorwürfen. Dagegen haben Sie sich arbeitsrechtlich gewehrt. Gestern die Urteilsverkündung in zweiter Instanz. Worum ging es Ihrer Meinung nach in diesem Prozess?
Naja, also tatsächlich ist das gar nicht mehr so einfach zu sagen. Am Beginn ging es vermeintlich um Plagiate. In der ersten Instanz addierte sich dann, weil man mit Plagiat eigentlich nicht sehr weit gekommen ist, mir was vorzuwerfen, addierte sich dann in der ersten Instanz, also schon letztes Jahr im April 2024, der Vorwurf der arglistigen Täuschung dazu. Ich hätte also im Bewerbungsverfahren getäuscht. Und vorgestern vor der Urteilsverkündung konnte man dann im Generalanzeiger Bonn schon von Wissenschaftsbetrug reden. Also ich habe das Gefühl, dass die Mücke zu dem Elefanten, der aufgeblasen wird, immer größer wird, ja. Worum geht es sozusagen real, wenn man aus dem Elefanten wieder eine Mücke macht? Dann geht es um ein altes Buch von 2016, kein wissenschaftliches Buch, keine Doktorarbeit. In diesem Buch, das 360 Seiten hat, sind ungefähr 9 Seiten fehlerhaft, also ungefähr 1,5%. Ja. Die Fehler habe ich selber gesehen, 2016 habe ich öffentlich entschuldigt und damit habe ich gedacht, damit sei gut. Ja. Ich musste das Buch früher abgeben, weil ich auf der Buchmesse Leipzig damit sein sollte damals. Das Buch ist 8 mal übersetzt worden, Taschenbuchausgabe, Bundeszentrale für politische Bildung hat es nachgedruckt. Also wie auch immer, das Buch war jahrelang eigentlich ein Bestseller. Nie jemanden haben die vielen Fehler in dem Buch, also auch Tippfehler, ja, und eben diese zwei beanstandenen Stellen irgendwie gestört, bis ich dann eben einerseits bei den Corona-Maßnahmen, ich sag mal, eine kritische Stimme gewesen bin und dann aber auch, das ist ja nicht unerheblich, am 2. Juni 2022 in der Landsendung davon gesprochen habe, dass es um einen russisch-amerikanischen Stellvertreterkrieg geht in dem Kriegsgeschehen Ukraine-Russland.
Und welche Dynamik hat das ab diesem Zeitpunkt dann angenommen?
Ab diesem Zeitpunkt dann, also ab dem 4. Juni, gab es dann diese Plagiatsvorwürfe. Auf einmal wurden diese wenigen Flüchtigkeitsfehlern aufgebauscht zum Plagiat in der FAZ von einem Kollegen von der Universität Trier, ist auch egal. Was wichtig ist, ist, dass dann wenige Wochen später im Juli 2022, ja, gab es ja ein Sommerfest der Bonner Politikwissenschaft, da hat mich dann ein Kollege beiseite gezogen, der hat gesagt, Ulrike, wir haben jetzt mal deine Plagiate durch so eine Software laufen lassen und festgestellt, da ist ja nicht viel. Wir müssen jetzt wegen öffentlichem Druck eine Kommission einberufen, dann kriegst du eine Rüge, ist alles gut, mach dir keine Sorgen. Das war am 13. Juli 2022. Ja. Und dann habe ich das Endspiel-Europa-Buch geschrieben im Oktober, 24. Oktober ist das erschienen. Am 31. Oktober 2022 distanziert sich die Universität Bonn öffentlich von mir, obwohl das ja eigentlich ein sehr ungewöhnliches Vorgehen in der universitären Landschaft ist. Also Universitäten distanzieren sich ja nicht von Büchern ihrer Professoren, auch überhaupt einmalig in der deutschen Universitätsgeschichte. Und dann ist diese Kommission einberufen worden, diese sogenannte Plagiatskommission. Und dann wurde ich praktisch prompt gekündigt, ohne dass irgendwer mit mir nochmal gesprochen hätte.
Jetzt, wo also die Berufung auch durch ist und Sie nicht recht bekommen haben, wie fühlen Sie sich jetzt mit diesem Ergebnis?
Ja, es ist ein wunderbarer Altweibersommertag. Ich bin ein bisschen verschnupft, das hat aber jetzt mit dieser Entscheidung nichts zu tun, das habe ich seit Samstag. Und ansonsten, ja, ich habe 10 Minuten vor der Urteilsverkündung, habe ich irgendwie in meiner Küche beim Teekochen so eine Art kleinen Lachanfall bekommen und habe wirklich nur abgelacht und habe mir gedacht, meine Güte, was ist da eigentlich am Start? Ja, seit 32 Monaten wird ein Prozess geführt wegen ein paar Flüchtigkeitsfehler in einem alten Buch, das nicht mal eine Dissertation ist. Es gibt jetzt 1000 Seiten Gerichtsakten, es gibt 4 Anwälte von der Gegenseite, also der Uni Bonn, wahrscheinlich Gerichtskosten auf der Gegenseite in Höhe von, gab es auch mal eine Anfrage im Nordrhein-Westfälischen Landtag von damals 58.000 Euro, die übrigens der Steuerzahler zu entrichten hat, ja. Und das alles im Grunde genommen für nichts, ja, weil es gibt ja auch eine 4%-Klausel für Fehlertoleranz, also alles, was drunter liegt, wird eigentlich nicht verfolgt. Deswegen geht es jetzt also um diese Mücke. Und was mich nur noch wundert, insofern geht es mir gut, weil ich habe es irgendwie geschafft, mich emotional aus diesem, wie soll man sagen, Kaisers neue Kleider, aus diesem Spektakel rauszunehmen. Ja? Sonst würde es tatsächlich nicht gelingen. Aber in dem Moment, wo Sie von oben drauf gucken, können Sie eigentlich nur noch lachen und sich nur noch fragen, wie gestandene Juristen inzwischen 2 Gerichte das alles sehr ernst nehmen und es natürlich auch bitter ernst ist. Ja, also mein Ruf ist jetzt ruiniert. Es wird jetzt auf Wikipedia wieder stehen, wie ganz schlimm ich bin. Der Generalanzeiger, wie gesagt, spricht jetzt schon von Wissenschaftsbetrug. Ich gehe mit leeren Händen nach Hause. Also das ist schon, ich sag mal, wenn es nicht so komisch wäre, müsste man es tragisch nennen, aber irgendwo dazwischen, ja.
Fernab vom Endergebnis finde ich es auch wichtig zu wissen, wie haben sich eigentlich die Richter und wie hat sich das Gericht in der Verhandlung verhalten? Also hat es da vielleicht etwas gemenschelt auch? Gab es vielleicht Sympathiebekundungen? Waren die freundlich? Waren die unfreundlich? Was hatten Sie für einen Eindruck?
Also der Richter in der ersten Instanz schien mir, ich sag mal, sehr nervös und müsste man jetzt die Worte sorgfältig wählen, aber der stand sichtlich unter Druck, ja. Also das konnte ich dem in den Augen absehen, also das erste Urteil. Das zweite Urteil jetzt ein Jahr später, da war der Richter, ich fand ihn sehr sympathisch, sehr souverän, hat mich in der Verhandlung zu Wort kommen lassen. Der Saal war ja auch voll, waren ja 80 Leute da, die Saaltüren standen offen, also das schien mir sympathisch und souverän. Tatsächlich wurden mir ja auch ein Vergleich angeboten, den habe ich abgelehnt aus prinzipiellen Gründen, weil ich mich keiner Schuld bewusst sehe oder jedenfalls natürlich, ja, wer macht keine Fehler? Ich habe ein paar Fehlerchen gemacht, aber mitnichten, die eine Kündigung ohne Abmahnung wert sind, wie auch immer. Jedenfalls wurde ich ja im Generalanzeiger zum Beispiel als unnachgiebig bezeichnet, nur weil ich mich im Grunde erdreiste, zu sagen, ich möchte das ausgeurteilt wissen, ja, dass hier eigentlich Unrecht passiert. Wenn Sie die Anwälte fragen, dann würden Ihnen wahrscheinlich nicht nur meine Anwälte, sondern im Prinzip, sage ich mal, fast die geschlossene arbeitsrechtliche Community der Bundesrepublik Deutschland, also ich habe da sehr viele Leute, die pro bono draufgeschaut haben, die schütteln alle nur den Kopf und sagen, was soll das? Ja, also Kündigung ohne Abmahnung, Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, außerdem war es ja eine betriebsbedingte Kündigung, da müsste ja das Fehlverhalten während der Arbeitszeit vorliegen, aber das Buch ist ja von 2016. Die arglistige Täuschung hieße, ich hätte die paar Fehlerchen beim Bewerbungsverfahren offenbaren müssen. Ich hätte also sagen müssen, hören Sie, ich habe 17 Bücher geschrieben, aber auf insgesamt 20.000 Textseiten sind 9 Seiten Fehler, stellen Sie mich nicht ein. Ja, das ist natürlich nach herrschender Arbeitsrechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts, ich sag mal, ziemlicher Humbug. Ja, das heißt, wenn Sie die Anwälte fragen, dann würden wahrscheinlich alle Arbeitsrechtler, Tobias Gall ist ja mein Anwalt, sagen, dass das sehr merkwürdig ist, was da passiert. Also zumindest Bundesarbeitsrechtsprechung doch deutlich widerspricht. Und das gilt es jetzt zu prüfen. Ja, interessant ist ja auch, dass das Urteil verkündet wurde ohne Urteilsbegründung. Die Urteilsbegründung liegt ja noch gar nicht vor.
Und wie geht es jetzt vor Gericht für Sie weiter? Also würden Sie eher sagen, Sie haben jetzt keine Kraft mehr und Sie möchten das alles nicht mehr oder steuern Sie jetzt doch noch eine Instanz höher an?
Nein, natürlich steuere ich die an, einfach aus Prinzip, ja. Jetzt kann man natürlich sagen, Michael Kohlhaas, ja, Recht haben und Recht bekommen, ja. Natürlich kann man sich fragen, ob ich jetzt hier gerade wie Michael Kohlhaas auf so einer Prinzipiengeschichte bin. Aber natürlich bin ich irgendwo auf einer Prinzipiengeschichte einfach, weil es ja nicht um mich geht. Es geht de facto darum, dass dissidente Meinungen in diesem Land oder in der Bundesrepublik Deutschland kein Recht mehr bekommen, ja. Und das ist natürlich ein Fall, den die Gesellschaft eigentlich betrifft, die gesamte Gesellschaft. Also arbeitsrechtlich ist das jetzt so, also wenn Sie meine Fehler zum Maßstab anlegen, ja, dann kann, glaube ich, 90% der Professoren können morgen gekündigt werden. Insofern ist es ein bisschen wie bei Herrn Ballweg, ja, 19,50 Euro Steuerhinterziehung, dafür 9 Monate Untersuchungshaft, kann man sagen, da können Sie wahrscheinlich auch 90% der bundesdeutschen Bevölkerung in Untersuchungshaft stecken. Ja. Irgendeine Taxirechnung werden Sie schon bei jedem finden. Wenn das der Maßstab ist, dann wechseln wir also jetzt in die Gesellschaft der Tadellosigkeit. Das heißt, die einen, wie ich, müssen tadellos sein, damit sie ihre Stellen nicht verlieren. Damit ist ein Signal gesetzt. Jeder Professor, der irgendwie was sagt zu Gaza, zur Ukraine, zu was auch immer, zur Migrationspolitik oder zu Corona, da wird dann mal geguckt, ob es irgendwo einen Fehler gibt vor Jahren, sogar noch vor der Anstellung. Und dann kann dann ohne Abmahnung gekündigt werden nach dem Motto, Jahre bevor ich Sie eingestellt habe, habe ich jetzt einen Fehler gefunden, zack, sind Sie draußen. Dann sind wir eigentlich arbeitsrechtlich im Zustand der Willkür. Und ich finde, da müsste sich die Gesellschaft mal drüber unterhalten, ob sie das will, weil die Gesellschaft braucht ja Universitäten, die funktionieren, sie braucht einen kritischen Raum, sie braucht Universitäten als Plattform für kritische Stimmen. Und wenn jetzt ein Signal gesendet wird, deswegen habe ich sozusagen gesagt, ich möchte das ausgeurteilt wissen und mich jetzt nicht mit einem Vergleich, sage ich mal, aus dem Staub gemacht. Das wäre ja fast noch leichtes gewesen.
Abschließend, Frau Gero, jetzt wo bei der Universität Bonn der Schlussstrich für Sie gezogen wurde, wie geht es denn für Sie beruflich weiter?
Also erstmal sage ich zum Abschluss noch, wir müssen ja, weil die Urteilsbegründung noch nicht vorliegt, erstmal abwarten. Ja, das Urteil ist eigentlich nicht zur Berufung zugelassen. Dann müsste man eine Zulassungsbeschwerde einlegen. Die sucht sich dann das Bundesarbeitsgericht, sagen wir mal, sorgfältig aus. Da sind die Chancen 3-5%. Das heißt, meine Anwälte werden sich jetzt die Urteilsbegründung anschauen. Eigentlich hat sich das Rechtssystem, um es mal so zu sagen, verbarrikadiert. Ja, weil jetzt könnte ich nur noch zum Bundesarbeitsgericht, wenn ich die Zulassungsbeschwerde gewinne und dann eben dem Bundesarbeitsgericht das überhaupt vortragen darf. Wahrscheinlich werde ich das tun. Der Aufwand dafür ist jetzt nach den langen Metern auch nicht mehr so groß. In der Tat habe ich vieles an Prozesskosten investiert, allerdings ja auch Crowdfunding bekommen. Das ist jetzt, ich sag mal, ein bisschen verfrühstückt, das Crowdfunding. Ja. Und so langsam wird es tatsächlich eng. Ist auch der Unterschied zwischen einer Uni, die das sozusagen auf Steuerkosten finanzieren kann, ihren Prozess, und ich halt nicht. Aber lassen wir das. Darum ging es ja auch im Zweifelsfall nicht. Ja. Wie geht es jetzt weiter für mich? Also ich habe jetzt einen Lehrauftrag an der katholischen Universität in La Vendée bekommen, in Frankreich. Wahrscheinlich einen Lehrauftrag an einer privaten Universität in Istanbul. Also man guckt halt, wo man unterkommt. Aber tatsächlich, also ich möchte auch nicht, dass irgendjemand jetzt mit den Achseln zuckt und denkt, dass das ein Ponyritt war. Ja, also es war weder juristisch noch psychologisch noch seelisch noch finanziell ein Ponyritt, was ich die letzten 32 Monate gemacht habe, nur Anführungsstriche, um ein gesellschaftliches Problem zu offenbaren im Grunde, nämlich, dass wir ein Problem haben mit der Meinungsfreiheit, mit der Wissenschaftsfreiheit und mit dem Rechtssystem. Ja, weil es gibt ja viele Anwälte, die dieses Urteil beanstanden. So, zu der juristischen Seite ist noch zu sagen, dass es gerade einen Vorgang gibt beim Europarat. Beim Europarat wird es gerade eine Studie geben über die Einschränkung von Meinungs- und Wissenschaftsfreiheit in der Bundesrepublik Deutschland. Diese Studie soll im Dezember 2025 vorgelegt werden. Und sowohl mein Fall wie auch Francesca Albanese, der ja untersagt wurde, an der Universität München und an der Universität Berlin aufzutreten, werden offenbar als Case Studies in dieser Untersuchung des Europarates genannt. Insofern kann man zumindest schon mal sagen, dass mein Fall unter europäischer Beobachtung steht. Ich habe ja auch heute E-Mails aus Portugal, aus Niederlanden, aus Frankreich, aus Italien. Also Europa schaut schon hin. Ja? Natürlich ist das wieder die Frage an die Bundesrepublik Deutschland, an die Jurisprudenz der Bundesrepublik Deutschland und an den Wissenschaftsbetrieb der Universität Deutschland. Wollt ihr, dass man so über euch redet? Ja? Das heißt, ich werde jetzt wohl diese Zulassungsbeschwerde wahrscheinlich machen. Allerdings sind empirisch oder statistisch die Chancen 3-5%, diese Zulassungsbeschwerde zu gewinnen. Also praktisch ausgeschlossen. 3% Glück sozusagen. Und dann schauen wir mal weiter. Ich glaube, ich werde es trotzdem machen. Aber nochmal, ich bin persönlich draußen und habe jetzt nur einfach ein, wie wollen wir es nennen, ein beschwertes Leben. Ja, natürlich bin ich jetzt auf Wikipedia und sowieso überall schlecht geschrieben. Das heißt, ich muss mir nicht einbilden, dass ich in der Bundesrepublik Deutschland irgendwo eine normale Festanstellung bekomme. Ich bin 61 Jahre, man hat mir die letzten 10 Jahre Lebensarbeitszeit genommen, man hat mir damit auch 10 Jahre Rente genommen. Und für alle, die wissen, wie anstrengend es ist, mit Büchern Geld zu verdienen, die haben schon mal verstanden, dass das Leben für mich ein bisschen beschwerlicher geworden ist als vorher.
Sagt die Politologin Ulrike Gero und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch. Ihnen alles Gute.
Dankeschön.
Liebe Hörer, ich weiß nicht, wie Ihre Wahrnehmung ist, aber ab und zu kommt man schon auf den Gedanken, die Zeiten ändern sich, oder? Ein bisschen zumindest. Das merkt man auch daran, dass manche neuen Begriffe kommen und alte Begriffe gehen und manche Begriffe werden so ein bisschen geändert und angepasst. Dass ausgerechnet das World Economic Forum seine Klimaformulierungen jetzt anpasst, das hören Sie in einem Kommentar von Martina Binnig.
Es ist keine einfache Zeit für Konzerne, die sich politisch opportun verhalten wollen. Denn während US-Präsident Donald Trump die Klimaideologie längst beendet hat, hält die Europäische Union unbeirrt daran fest. Was also auf dem US-amerikanischen Markt künftig Erfolg hat, ist in Europa möglicherweise ein Flop und umgekehrt. Diese ambivalente Tendenz macht auch vor dem Weltwirtschaftsforum WEF nicht Halt. Die Stiftung mit Sitz in der Schweiz versteht sich als Netzwerk der rund 1000 weltweit wichtigsten Unternehmen und hat in den vergangenen 5 Jahrzehnten unter ihrem Spiritus Rector Klaus Schwab erheblichen politischen Einfluss gewonnen. Bekanntlich wurde Schwab jedoch unlängst regelrecht gefeuert. Vielleicht, weil er einem Richtungswechsel des WEF im Weg stand? Dafür spricht zumindest, dass Larry Fink, Chef des gigantischen Vermögensverwalters BlackRock, zusammen mit dem Vizepräsidenten des Pharma-Riesen Roche übergangsweise die Leitung des WEF übernommen hat. Fink ist stets und ausschließlich auf der Suche nach den besten Geschäftsmöglichkeiten für seine zahlungskräftige Kundschaft, auch wenn er dabei einander widersprechenden Zielen dienen muss. Selbstverständlich reagiert Fink auf die Zeichen der Zeit und hat BlackRock schon Anfang des Jahres aus einem Bündnis für klimafreundliche Investitionen zurückgezogen. Gut möglich, dass Schwab ihm zu unbeweglich und zu sehr der EU-Linie verhaftet war. So ganz will das WEF den Klimamarkt aber auch unter Finks Führung noch nicht verlassen. Im Rahmen der diesjährigen UN-Generalversammlung in New York richtete das WEF daher Ende September mehrere Treffen aus, bei denen es um Maßnahmen zur Förderung der sogenannten Nachhaltigkeitsziele ging. Diese Ziele wurden von den Vereinten Nationen bereits 2015 in der Agenda 2030 vereinbart und laufen auf einen totalen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Klimaneutralität hinaus, sprich auf Zerstörung pur, um danach neue Märkte aufbauen zu können. Bei einem dieser Panels stellte das WEF jedoch nun fest, dass die Nationen ihre Prioritäten in Bezug auf Energiesicherheit, Kosten und industrielle Wettbewerbsfähigkeit neu kalibrieren müssten. Mit anderen Worten, das WEF beginnt offenbar damit, eine gesichtswahrende Neujustierung der Energiewende einzuläuten, während es gleichzeitig noch einmal das Geschäftsfeld der mit Klimaneutralität verbundenen Technologien abgrast. Besonders auffällig ist in diesem Zusammenhang eine Begriffsverschiebung, die sich durch die aktuellen Publikationen des Forums zieht. So ist überall von einer naturpositiven Zukunft die Rede und nicht mehr von einer klimaneutralen. Frei nach dem Motto »Reider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nichts« ist aus klimaneutral jetzt also naturpositiv geworden. Laut WEF hat dieser naturpositive Ansatz das Potenzial, Kosteneinsparungen und Umsatzsteigerungen in Höhe von bis zu 800 Milliarden US-Dollar auf dem Technologiesektor zu erzielen. Und nur darum geht es. Das WEF sucht nämlich gezielt die Verbindung von Umwelttechnologien mit künstlicher Intelligenz. So könnten zum Beispiel meteorologische Messwerte mit Daten von tragbaren Gesundheitstrackern kombiniert werden und über generative KI-Plattformen rund um die Uhr entsprechende Klimarisikovorhersagen getroffen werden. Indem der Gesundheits-, der Nachhaltigkeits- und der KI-Markt miteinander verknüpft werden, könnte es unauffälliger gelingen, die Klimaideologie nach und nach aufzugeben. Solange dies jedoch noch nicht der Fall ist, dürfen grüne Politiker gerne weiterhin Statistenrollen spielen. Wie etwa Annalena Baerbock, die just zur Präsidentin der UN-Vollversammlung vereidigt worden ist und zugleich Mitglied im WEF-Programm Young Global Leaders ist. Auf diese Weise wird Weltpolitik zunehmend privatisiert und in die Hände von Konzernen, Investoren, Vermögensverwaltern und den ihnen zuarbeitenden supranational agierenden Organisationen gelegt. Derartige öffentlich-private Regierungsformen haben allerdings nur noch wenig mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit zu tun.
Das war der Kommentar des Tages von Martina Binnig. Liebe Hörer, das war Kontrafunk aktuell für diesen Mittwoch, den 1. Oktober 2025. Sie haben vielleicht schon davon gehört, für den Kontrafunk ist heute ein besonderer Tag, denn ab heute verändert sich unser Programm an mehreren Stellen. Und eine der wichtigsten Neuheiten können Sie heute Abend ab 18 Uhr nicht nur hören, sondern miterleben. Unser neues Abendmagazin 1820 wird live gesendet. Als Moderator begrüßt Sie dann mein Kollege Benjamin Golme. Und live heißt, nicht nur er moderiert die Sendung live, sondern auch alle unsere Gesprächspartner werden live zugeschaltet. Und sogar die Musik wird live gespielt von dem Duo Olli und Piet. Denn das ist unsere Devise, beim Kontrafunk ist alles echt. Seien Sie unbedingt dabei, unser Abendmagazin 1820 ist hundertprozentig KI-frei. Ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Danke für Ihr Interesse für heute. Viel Spaß mit 1820 heute Abend. Ich bin Gernot Danowski. Tschüss, machen Sie es gut und bis bald.